Ah, das ist gut hier. Ja. Ja, ich freue mich, mit euch zu sein. Das war schon seit einigen Jahren schon. Oder das letzte Mal war vor einigen Jahren schon, glaube ich. Ein paar Jahre wenigstens. Aber gestern war ein schöner Tag, nicht wahr? Ja. Diese prophetischen Eindrücke, nicht alle sind hier geschrieben, da war nicht genug Platz dafür. Zum Beispiel der Dagmar hat über diesen Eindruck erzählt, was er, als er eine so eine Wanduhr sah, auch, so eine große Wanduhr irgendwo draußen, und hat das Gefühl, es ist, Gott hat gesagt, dass es ist eine neue Zeit. Und als ich mit ein paar von unseren Leuten da auch betete, wir waren bei Fachhochschule, da, haben da sind umgelaufen und geguckt und gebeten. Und da war auch so eine Wanduhr, Sonnenuhr. Da habe ich auch diese gleiche erlebt da. Gott hat einfach so einen Eindruck gegeben, dass wir sollen einfach mutig sein. Es ist neue Zeit da. Er hat die Himmelskörper gesetzt, um Zeiten zu zeigen. Und irgendwie fühlte ich, dass das jetzt als die Sonne da schien, zu dieser Sonnenuhr, er möchte sagen, es ist eine neue Zeit da. Normalerweise, wenn ich predige, das ist mehr so eine Lehre. Aber ich denke, dass diesmal möchte ich, oder da ist etwas Prophetisches da. Ich bin nicht so stark im Prophetischen, aber ich glaube, dass diesmal ist da etwas da drin. Ich hoffe wenigstens. Wir nehmen erste Bibelstelle. 2. Mose, Kapitel 14, Vers 15 bis 16. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Wir sind oft so blind. Wir sehen nur diese äußeren Umstände. Auch jetzt. Unsere Gedanken sind so beschäftigt mit diesen äußeren Schwierigkeiten, mit dieser Corona-Sache und alles andere, wie die viele kleine Firmen auch pleite gehen oder viele Arbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren. Aber gleichzeitig, ich habe schon länger gefühlt, Gott hat angefangen, etwas Neues zu machen. Hat eine neue Zeit, so wie eine neue Seite in seinem Buch eingeschlagen. Auch hier ist etwas darüber, das neue Zeit. Ja. Wir sind nur so damit beschäftigt, diese Umstände zu schauen, dass wir einfach blind werden, darauf, um das zu sehen, was eigentlich Gott vorhat zu tun, was er schon getan hat. Und ich fühle, dass wirklich Gott hat etwas ganz Neues angefangen. Er hat was irgendwie Himmel aufgemacht. Entschuldigung, das Mikrofon ist ein bisschen zu dicht. Brummt, ja. Ja, dass Gott wirklich angefangen hat, etwas, eine neue Gnade zu geben in dem, was wir tun. Eine neue Richtung zu geben, eine neue Segen in unserem Leben zu geben. Und Mose und das Volk war auch hier blind. Mose hat nur geschrien, Gott hilf uns, und hat nicht bemerkt, dass Gott hatte schon vorher so längst eine Lösung da vorbereitet. Und was Mose tun musste, war einfach seine Hand zu heben, seine Worte zu sprechen, Gottes Worte auszusprechen, und das Volk konnte dann losziehen. Da war kein Bedürfnis mehr, zu Gott zu schreien. Gottes Wort hat so eine Autorität. Wenn er das uns beauftragt, Gottes Wort zu proklamieren, dann hat das eine Wirkungskraft, eine Autorität. Und das macht das Unmögliche möglich. Durch Gottes Wort ist ja die ganze Welt geschaffen. Gott hat sein Wort gesagt und es wurde. Etwas, was unmöglich war, wurde möglich. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, zum Beispiel Sarah und Abraham. Die waren schon unfruchtbar, aber sie hielten fest an Gottes Wort. Das war Gottes Wort, die das Unmögliche möglich gemacht hat. Sie haben noch schon in unfruchtbarem Alter Sohn bekommen. Oder als Gideon mit 300 Männern gegen diese Hunderttausende von Feinden kämpfte und besiegt hat. Das geschieht auf Gottes Wort. Gott hat ihm gesagt, tu das und das. Oder wenn wir denken an, wir nehmen eine Bibelstelle, Hesekiel 37, Vers 4. Und der Herr sprach, da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Hesekiel bekam diesen Auftrag, Gottes Wort über diese toten Gebeine zu proklamieren. Und die wurden lebendig. Gottes Wort macht das Unmögliche möglich. So eine Autorität hat Gottes Wort. Ich kenne doch alle diese Geschichte von diesen 12 Speer, die Moses sandte, um das verheißene Land nachzuspionieren und gucken, wie das ist. Und die kamen zurück und da waren nur 2, die eine positive Rückmeldung gaben. Alle anderen 10 waren verzweifelt. Sie haben nur diese äußerlichen Schwierigkeiten gesehen. Aber Kaleb und Josua hatten gesehen, was Gott tun kann. Was für ein wunderbarer Plan Gott mit ihnen hat. Und später, als sie dann in das Land hineinzogen waren, hat dann Kaleb von Josua war schon damals dann der Leiter, und er hat gesagt, dass gib mir diese Berge, wo diese Riesen sind, wovor andere so viel Angst hatten. Gib mir diese Unmögliche. Und ich vertraue Gott, dass er mit mir sein wird, sodass ich die erobern kann. So er sah nicht diese äußeren Umstände, die unmöglich seien, sondern er sah Gottes Wort. Als Jesus damals von dem Feind versucht wurde, hat er immer geantwortet, es steht geschrieben. Und der Feind hatte nichts dagegen zu sagen. Oder Jesus da gewirkt hat, Gottes Taten getan hat. Und dann war da ein Ereignis, dass der eigene Hauptmann hat Botschafter zu ihm gesandt und dann wollte, dass er für seinen Sohn betet oder seinen Sohn heil macht. Und dann Jesus sagte, ja, ich komme. Und dann hat er gesagt, dass nein, bitte sag nur ein Wort. Sag nur ein Wort. So eine Kraft hatten die Worte Jesu und haben immer noch. Ein Wort nur und mein Diener wird, das war Diener, glaube ich, Diener wird heil sein, gesund. Sag nur ein Wort. Und warum war das so? Warum hatten die Worte Jesu so eine Kraft? Weil er nur das sagte, was er beim Vater gesehen hatte. Seine Worte waren Worte des Vaters. So eine Autorität haben die Worte Jesu. Psalm 103, Vers 20. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Andere Übersetzungen sagen, wenn ihr die Stimme des Wortes hört. Gott braucht für sein Wort Stimme. Und dann werden die Engel aktiv. Und wer sind diese Stimme? Das sind wir. Wenn wir Gottes Wort proklamieren, dann hat das eine Wirkungskraft. Und ich denke, das ist genau das, was Gott in dieser Zeit sagen möchte. Gebraucht eure Autorität durch das Wort Gottes. So, wenn wir Gottes Worte aussprechen, werden Engel aktiv. Und dann geschieht das Unmögliche. Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ein Felsen ist ein großes Ding. Und Hammer ist nur etwas, was man mit ein oder zwei Händen halten kann. Wie kann so ein kleines Ding, so eine große Sache spalten und dann noch weiter zerschmettern? So, immer wieder. Bei jedem Schlag, was der Hammer schlägt auf Felsen, kommt ein kleiner Riss. Und wenn die Risse zusammenkommen, dann wird eine große Spalte. Sei es ein Bild, wie wir Gottes Wort benutzen sollen. Wir sollen das immer wieder proklamieren. Immer wieder, bis Durchbruch kommt. Glaube ich, das ist ein Hebräerbrief, sagt, dass die Verheißungen durch Glaube und Geduld oder Ausharren erbt. Das heißt, nicht nur Glaube an Gottes Wort ist nötig, sondern auch Ausharren. Immer wieder festhalten, nicht nachgeben. Und dann wird dieser Durchbruch kommen. So, wie viel Autorität hat dann Gottes Wort, wenn wir das benutzen oder wenn wir das aussprechen? Ich denke, so viel Autorität, wie das Wort Gottes in deinem eigenen Leben hat. Für Jesus war Gottes Wort ein und alles. Deswegen hatte seine Worte so viel Autorität und Kraft. Und wie Gottes Wort als Autorität in unserem Leben wahrnehmen, hat auch unsere Worte, wenn wir Gottes Wort aussprechen, diese gleiche Autorität und Kraft. Wir nehmen die nächste Bibelstelle. 2. König, Kapitel 13, Vers 14 bis 17. Diese Geschichte dahinter ist, dass da war ja ein großer Prophet in Israel, Elia, und er hatte seinen Nachfolger Elisa, der doppelte Salbung noch hatte. Und dann, dieser Elisa lag da im Sterbebett. Und der König von Israel war verzweifelt. Was jetzt? Dieser Elisa war doch der, der diese ganze aramäische Armee allein besiegt hatte. Das war diese Geschichte, als die kamen und haben diese Stadt umgezingelt, wo Elisa war. Und dann war der Diener war verzweifelt, was jetzt? Dann hat Elisa Gott gebeten, öffne seine Augen. Und dann sah, dass er, dann hat der Diener gesehen, wie dieser Berg voll von Engel war, voll von Gottes Herrscharen. Und dann hat der Elisa gebeten, dass blinde diese Augen von den Feinden. Und dann hat er alle diese zu dem König geführt und in seine Gewalt. Das heißt, er hatte allein solche mächtige Taten getan. Und jetzt lag er im Sterbebett und der König war verzweifelt. Was jetzt? Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Und Joasch, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Gesicht und sagte, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Das bedeutet, dass er betrachtete ihn als wirklich seinen eigenen Vater so wichtig und auch so wichtig wie die Herrscher von Israel. Da sagte Elisa zu ihm, hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihn Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel, spanne den Bogen. Da spannte er ihn und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs und er sagte, öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sagte, schieß, und er schoss. Da sagte er, Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. So wirst du bei Afek Aram schlagen bis zur Vernichtung. So, der große Prophet war da im Sterbebett. Was jetzt? Wir können auch fragen, die gute alte Zeiten sind vorbei. Die großen Gottesmänner sind nicht mehr da. Was jetzt? Jetzt ist die Zeit der Proklamation. Es ist die Zeit der Gnade. Wir lesen noch weiter diese weitere Verse da im gleichen Kapitel. Vers 22 bis 25. Sind die da? Okay. Und Hazael, der König von Aram, bedrängte Israel alle Tage. Das war genau vorher. Das ist nachher erzählt, aber das geschah vorher. Aber der Herr war ihnen gnädig, erbarmte sich über sie und wandte sich ihnen zu wegen seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob. Er wollte sie nicht vernichten und verstieß sie nicht von seinem Angesicht bis dahin. Und Hazael, der König von Aram, starb und sein Sohn Ben-Hadad wurde an seiner Stelle König. Da entriss Joasch, der Sohn des Joachas, den Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hazaels, die Städte wieder, die diese aus der Hand seines Vaters Joachas im Krieg genommen hatte. Dreimal schlug ihn Joasch und brachte die Städte Israels wieder zurück. Was nochmal die vorherige Verse nehmen. So, Gott sagte, dass, hier ist gesagt, dass Gott war ihnen gnädig. Als Joasch da bei Elisa Sterbebett war, hat er diese Frage gestellt, was jetzt? Und das ist die Antwort. Diese gute alte Zeiten können vorbei sein, aber da ist eine neue Gottesgnade. Zeit der Gnade, eine neue Gnade Gottes. Gottes Gunst und Gnade haben oder bedeuten viel mehr als große Männer und Frauen Gottes zu haben, auf dem wir uns stützen können. Und Gott wendet sein Angesicht nicht weg von uns. Wenn Gott sein Angesicht uns zugewandt hat, das bedeutet, dass er für uns sorgt, dass er uns segnet, dass er sich um uns kümmert, dass er uns zum Sieg führt. Und jetzt proklamiert einfach Gott hier das. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Elisa ist weg, der große Prophet ist weg, aber jetzt ist die Zeit der Gnade. Und sie haben alle diese Städte zurückerobert, was der Feind vorher gestohlen hatte. Vierte Mose, Kapitel 6, Vers 23 bis 27. Das ist eine bekannte Stelle, sehr bekannte. Redet zu Aaron und zu seinen Söhnen und spricht, so sollt ihr die Söhne Israels segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Gott, wenn Gott sein Angesicht zu uns gewandt hat, das bedeutet, dass er ist gnädig. Er gibt eine besondere Gnade uns. Und das war auch damals als diese neutestamentliche Gemeinde entstanden war. Da ist geschrieben, dass eine Gottes Gnade war bei ihnen allen. Gottes Gnade bedeutet eine unverdiente Güte und Gunst Gottes zu haben. Gott einfach wirkt aus Gnade her. Das, was er will, selbst möchte. So, der König hat nur das zurückbekommen, was der Feind gestohlen hatte. Ich habe diese Verse nicht gelesen, wo Elias sagte, das schlage er mit dieser Pfeile Erde. Und er hat nur dreimal geschlagen. Er hat nur das zurückgeopfert, was Israel vorher verloren hatte. Aber Gott möchte uns weiterführen als das. Nicht nur, dass wir das zurückbekommen, was der Feind gestohlen hat. Das sowieso. Sondern er möchte, dass wir weitergehen. Dieses verheißene Land, unser verheißene Land weiter erobern. Wir wollen weitergehen. Wir wollen einen Sieg nach dem anderen haben. Bis wir alles das haben, was Gott uns verheißen hat. Dahin möchte Gott uns führen. Und als Israel das verheißene Land damals einnahm, hatten sie Kriege nach dem Krieg. Aber dann, als das ganze Land erobert waren, dann ist gesagt, dann haben sie Frieden gehabt. Und zu so einem Frieden möchte Gott uns führen. Er möchte, dass wir das alles bekommen, was er verheißen hat. Und da finden wir dann unseren Frieden. Dann kann er alles das tun, was er möchte. Aber wir lesen noch diesen Hebräerbrief, was ich vorher schon sagte. Hebräer 6, Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. So, ich glaube, jetzt ist die Zeit, einfach Gottes Verheißungen neu wirklich wahrzunehmen. In Anspruch nehmen und sie wieder und wieder proklamieren. Sodass wir das durch Glaube und durch Geduld ausharren. Diese Verheißungen erben. Jetzt ist die Zeit für besondere Gnade Gottes in dieser Richtung, glaube ich. Wir sollen einfach unsere Sicht wegwenden von diesen äußerlichen Schwierigkeiten. Das bedeutet nicht, dass wir die ignorieren. Die sind immer da. Auch Israel ist nicht nur so ins Wasser gelaufen, damals, als sie Rote Meer überquerten. Sondern sie haben darauf gewartet, dass Gott wird. So, wir können diese Schwierigkeit auch nicht ignorieren. Aber unsere Sicht soll darauf sein, was Gott tut, was er vorhat, was er verheißen hat, was er wirken möchte. Und ich denke, dass das ist jetzt, ich fühle, das ist so eine Zeit, wo wir das wirklich jetzt nochmal wahr und in Anspruch nehmen sollen. Uns bewusst machen sollen. Wir wollen das alles haben, was Gott uns verheißen hat. Und Gott, und ich glaube, dass Gottes Hand und sein Segen ist ist wirklich mit uns dann, mit allem, was wir dann tun, wenn wir sein Wort folgen. Amen.